Stammtisch.
Der Podcast vom Reflab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
Reflab.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Stammtisch. Eine spezielle Folge. Ich bin nämlich da in Basel und sitze im Büro oder in der Praxis von der Lilian Bernstein. Habe ich kennengelernt in einem interreligiösen Gespräch, wo wir über Marketing und Mission und so Sachen geredet haben. Und du bist als jüdische Vertreterin mit dabei gewesen. Du bist Mitglied im Vorstand von der israelitischen Gemeinde in Basel. Du bist dort Präsidentin von der Sozialen Dienst und Aussenbeziehungen, gell, heisst das?
Jawohl, ja. Das heißt so Aussenbeziehungen, mhm, wo auch der interreligiöse Dialog dazu gehört.
Genau, und das ist der Grund, warum wir uns dort begegnet sind. Und ich bin, die Begegnung mit dir ist mir so nachgegangen. Irgendwie, wir haben dort auch geredet im Vorfeld miteinander und du bist so eine witzige, scharfsinnige, streitbare Person an dem Abend. Und ich habe gedacht, mit dir möchte ich mal ein Podcast-Gespräch führen. Danke vielmals, Lilian, dass du bereit bist, um dir Zeit nehmen für das Gespräch.
Ich danke dir für die Einladung, für das Gespräch.
Ich habe vorhin gesagt, wir sind in deiner Praxis. Vielleicht kannst du gerade selber von dir sagen, was du machst im Moment. Und dann wäre es toll, wenn wir könnten ein kleines Gespräch kommen, auch wo du herkommst und über auch über dein Erleben als jüdische Person in der Schweiz, in Basel. Und schlussendlich werden wir sicher auch auf die aktuelle Situation sprechen kommen, was sich auch gewandelt hat in den letzten Wochen nach diesen fürchterlichen Terroranschlägen von der Hamas. Aber lass uns doch zuerst biografisch einsteigen.
Gern. Also du bist hier bei mir in der Praxis und Praxis heisst, ich arbeite seit vielen Jahren als Psychiaterin und Psychoanalytikerin in freier Praxis. Ich lebe in Basel und bin verheiratet. Jetzt hast du gesagt, du willst überhaupt ein bisschen biografisch etwas von mir wissen. Dann kann ich dir sagen, vielleicht hast du ja schon gedacht, Bernstein ist ja ein jüdischer Name. Und ich komme väterlicherseits aus polnischer Gegend, also meine Vorfahren, das heisst Urgroßmutter und Großeltern, sind vor dem Ersten Weltkrieg von Polen in die Schweiz gekommen. Das ist die väterliche Seite. Und die sind damals in die Schweiz gekommen. Es war eine Flucht von den zaristischen Pogrom. Es war eine Flucht von der Armut. Es hat viele arme jüdische Leute gegeben in Osteuropa. Und ein Grund, wieso denn, vor allem, da ist offenbar meine Urgroßmutter führend gsi, die Schweiz ausgewählt worden ist, das ist, sind arme Leute gsi, meine Vorfahren, und sie haben gehört, dass in der Schweiz Bildung, Schulen gratis sind. Und das ist ein von den Gründen gsi, dass sie von Osteuropa in die Schweiz ausgewandert sind und nicht zum Beispiel, wie schon damals Leute nach Palästina ausgewandert sind, aus Osteuropa. Das alles vor und während dem Ersten Weltkrieg.
Wie ist das für dich in den, was hast du gesagt,
in 60er Jahren,
in Basel aufzuleben als Teil von einer jüdischen Familie?
Mhm. Ja, da würde ich gerne darüber erzählen. Ich habe sehr gute Erinnerungen. Und wie ich dir gesagt habe, bin ich in den 50er Jahren geboren und dann in den 60er Jahren in die Primarschule gekommen. Und da habe ich eine sehr gute Erinnerung. Also, es ist, ich bin damals im, das war Basel-West, im Neubadquartier, in Primarschule. Unsere Familie war nicht orthodox, aber traditionell jüdisch. Und es war doch so, dass ich am Schabbat nicht durfte schreiben, weil das gilt als Arbeit. Und dann haben meine Eltern gefunden, ich soll nicht schreiben, aber ich soll in die Schule gehen, zuhören, dass ich ja nichts verpasse. Und so ist eigentlich immer klar gewesen, ich bin in der Klasse einzig jüdisch Mädchen gewesen, dass bei uns daheim in jüdischen Familien so ein bisschen andere Gebrüche sind und Traditionen als in der Familie von meinen christlichen Kameraden und Kameradinnen. Und das ist einfach selbstverständlich und absolut das Normalste von der Welt gewesen. Ich mag mich auch erinnern, man hat sich dann am Montag erzählt, was man am Samstag Nachmittag gemacht hat. Ich bin ab 6 oder 7 in einem jüdischen Jugendbund gewesen. Und dann habe ich erzählt, was wir gemacht haben. Und meine Freundinnen und Freunde von der Schule sind entweder in der Pfadfinder gewesen oder im Blauen Ring. Und dann hat man sich am Montag erzählt, was man am Samstag Nachmittag gemacht hat in seiner Jugendgruppe. Wir haben auch schon ein bisschen so Ansätze von theologischen Gesprächen gehabt. Und etwas ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil ich dann heimgegangen bin und meine Eltern haben mich fragen. Und zwar ist die Frage auftaucht, was ist denn Jesus Christus für euch? Das ist doch Gottes Sohn. Und dann bin ich verunsichert gewesen, weil ich wusste, das ist nicht Gottes Sohn. Das habe ich noch nie gelernt und noch nie gehört. Und dann bin ich heimgegangen, meine Eltern gefragt und die haben mir gesagt, ich bin 8, 9 gewesen, haben gesagt, los, das für Christen ist das Gottes Sohn. Wir anerkennen Jesus Christus als ein Prophet. Und dann bin ich mit dem in die Schule und habe das erzählt und es ist alles tipptopp in Ordnung gewesen. Man hat gegenseitig das einfach normal gefunden, dass man gewisse Sachen kann unterschiedlich sehen.
Ja.
So war die Stimmung in der Primarschule und sie ist eigentlich dann auch im Gymnasium, wo gewisse Fragen ein bisschen auf einem anderen Niveau diskutiert worden sind. Aber die Stimmung habe ich im Gymnasium auch so erlebt. Und ich habe Anfang 70er Jahre die Matur gemacht und das ist so gewesen.
Also du bist, das hast du mir in der ersten Begegnung auch erzählt, dass du, und das hat mich eigentlich gefreut, vielleicht auch ein bisschen erstaunt, dass du eigentlich in deiner Kindheit sehr unbeschwert und auch unbehelligt von antisemitischen Vorurteilen und so eigentlich hast können aufwachsen. Das ist nicht mehr so.
Nein, das ist nicht mehr so. Ich weiss nicht, ob ich jetzt gerade etwas sagen soll. Was ich höre von Eltern, die jetzt Kinder im Primarschulalter haben oder auch Gymnasiasten.
Ja, Gymnasiasten.
Also gerade, wie es grundsätzlich in den letzten Jahren ist, weiss ich es einfach zu wenig, weil ich selber keine Kinder in der Schule habe. Aber was ich sehr genau weiss, was in den letzten Wochen passiert ist. Also es ist ganz schwierig, offenbar, sowohl auf Primarschulstufe als auch auf Mittelschulstufe werden Kinder von anderen Kindern beschimpft, gefüppelt mit antisemitischen Vorwürfen und Behelligen. Und zwar so weit, dass die jüdische Gemeinde einerseits bei den Kindern eine Art Schulungen von Macht, wie sie sich sollen verhalten und gleichzeitig mehr Kontakt hat mit den Lehrpersonen, wie die sich sollen verhalten. Und die Linie ist eigentlich, dass Kinder nicht sollen auf Konfrontation gehen, sondern dass sie es ihrer Lehrperson sollen melden, wenn sie beleidigt und angeschimpft worden sind und dann die Lehrperson sich darum kümmert, je nachdem, wenn notwendig ist, die Eltern einschaltet. Und wir haben sehr gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen.
Ja, aber es ist
völlig eine neue Situation.
Eine traurige Entwicklung, dass jetzt im Jahr 2023 in Basel und es wird an anderen Orten in der Schweiz auch so sein, dass jüdische Kinder wieder wirklich auch Nachteile erfahren und Vorurteile begegnet und sich müssen rechtfertigen oder erklären oder wehren gegen Beleidigungen. Das ist schon, es ist verrückt, dass du kannst erzählen von den 60er, 70er Jahren, wie du das erlebt hast und dass jetzt so etwas zurückkommt. Das hat sich entscheidend jetzt in den letzten Wochen auch zugespitzt oder gewandelt. Mhm. Vielleicht können wir auf das zu sprechen. Das ist ja, man hat immer gesagt, vom 11. September, dass wahrscheinlich jede Person nachher sagen, wo sie war, wo sie das erfahren hat und das erste Mal gehört hat, dass da die Twin Towers zusammenstürzen. Das ist natürlich auch ein ausgesprochen symbolträchtiges Ereignis gewesen. Aber mindestens für jüdische Menschen und für viele andere geht es mit dem 7. Oktober auch so. Die können wahrscheinlich das Leben lang noch sagen, wo sie gewesen sind und wie sie von dem erfahren haben, von diesen schrecklichen Attentat- und Terrorangriff. Wie hast du von dem erfahren?
Ich habe von dem erfahren durch meinen Mann. Mein Mann ist in dieser Zeit in Israel gewesen, in Jerusalem. Und ich habe am Samstagmorgen, am 9. etwa von ihm ein WhatsApp bekommen. Vielleicht kann ich dir das sagen, was er mir geschrieben hat. Das war die erste Nachricht. Gut Schabbes, liebe Lilian aus Jerusalem. Ich bin okay, hoffe auch deine israelische Familie ist okay. Es gibt immer wieder Sirenen und hin und wieder einen Knall wie eine Explosion in der Luft, circa 5 bis 10 Kilometer entfernt. Mhm. Als ich das gelesen habe, bin ich nicht rausgekommen und habe gedacht,
von was redet er?
Von was redet er? Mein Mann war in Israel, um etwas zu erledigen. Und ich habe es wirklich nicht verstanden, von was er redet. Dann hat das Telefon geläutet und eine Freundin hat mir angeläutet und hat gesagt, hast du gehört, in Israel ist Krieg. Und dann habe ich es gewusst. Aber die ersten 1-2 Tage habe ich und haben wir nicht gewusst, was alles genau passiert ist. Also mein Mann und ich haben dann öfters telefoniert. Er hat beschlossen, wenn es möglich ist, so bald als möglich zurückzukommen. Er hat dann am Mittwoch drauf hat er einen Flug gekriegt, wo er von diesen Evakuationsflügen, die das EDA organisiert hat, ist er am Mittwoch zurückgekommen. Viele jüdische Gemeindemitglieder von unserer Gemeinde waren in dieser Zeit in Israel, weil sie Laubhüttenfest waren und Basler Schulferien. Und das habe ich dann sehr hoch mitgekriegt, auch durch meinen Mann. Es war erstens schwierig, überhaupt so einen Evakuierungsflug überzukommen. Und dann ist zum Teil eine Panik entstanden. Vor allem die Familien, die mit kleinen Kindern dort in der Ferien waren. Ja, und dann ist es aber immer noch langsam gegangen, bis ich überhaupt erfahren habe und erfasst habe, was am 7. Oktober passiert ist. Ich habe dann einerseits sehr viel mit meinem Mann telefoniert und mit anderen Leuten und andererseits bin ich an den Medien gegangen und so gegen einen Sonntagabend habe ich dann das von dem Massaker gehört. Aber ich muss sagen, ich habe es am Anfang mir gar nicht vorstellen können. Was ist jetzt dort passiert? Ja. Also es ist wirklich so dann wie ein Schock gewesen und irgendetwas an der Grenze von der Vorstellbarkeit und von der in Wort fassen.
Ja, da haben sich ja die Ereignisse auch überschlagen, irgendwie die News, Videos und so. Man hat dann plötzlich ein Ausmaß erkannt von diesen Anschlägen und so. Und das ist ja wirklich in diesen Tagen nachher, habe ich das auch so wahrgenommen. Da ist quasi dort eine Schreckensmeldung die nächste gejagt.
Genau.
Und in dieser Zeit, vielleicht können wir auch noch darüber reden, wie du so das mediale Echo und Stimmung wahrgenommen hast. Weil ich habe so das Gefühl gehabt, in den ersten Tagen, habe ich von ganz vielen Seiten sehr entschiedene Solidarität für Israel und für die zivilen Opfer erlebt, auch auf sozialen Medien, Leute, die sich da wirklich ohne Wenn und Aber ausgesprochen haben gegen die Terroranschläge und Sympathie und Solidarität und Mitgefühl mit diesen betroffenen Menschen ausgedrückt haben. Irgendwie hat sich das stimmungsmässig aber nicht so gehalten.
Genau wie du sagst. Also die ersten Tage ist sowohl medial auch als persönlich so sehr viel Solidarität und auch wie die Erschütterung teilen.
Ja.
Das habe ich persönlich auch so erlebt. Und es ist für uns auch wichtig gewesen, zum Beispiel auf der Institutionsebene, also sowohl die katholische wie die reformierte Kirche hat wenige Tage danach der IGB Brief geschrieben, wo sie die Erschütterung teilt und Anteilnahme. Der Kirchenrat von der Schweiz hat am 12. Oktober eine grosse Medienmitteilung gemacht, dass sie die Terroranschläge verurteilt. Das ist auf der politischen Ebene ist ein bisschen zurückhaltend gewesen und da hat es auch Unterschiede gegeben in den verschiedenen Städten in der Schweiz.
Ja.
Auf der persönlichen Ebene war es dann so gewesen, dass wir Anrufe gekriegt haben von Leuten, die wirklich dann quasi traumatisiert zurückgekommen sind von Gemeindemitgliedern, vor allem mit Kindern. Und ich bin dann beschäftigt gewesen, eine Hotline einzurichten. Ich habe gesagt, ich bin Psychiatrin und habe dann eine psychiatrische Hotline eingerichtet mit Kollegen und Kolleginnen, die sich zur Verfügung stellen. Die Hotline heisst, oder offenes Ohr. Und das war auch toll gewesen. Am Montagmorgen habe ich Kollegen und Kolleginnen aus dem jüdischen und nicht-jüdischen Umfeld gesucht. Am Montagabend ist die Hotline gestanden.
Wow. Also wo Leute haben können
anrufen? Wo Leute von der jüdischen Gemeinde, die entweder noch in Israel hängen geblieben sind oder die gerade zurückgekommen sind oder die Angehörige haben, die noch betroffen sind, die einfach wie in einer Katastrophensituation ein Care-Team brauchen, psychologische Notunterstützung.
Ja.
Und da habe ich wirklich auch von nicht-jüdischen Berufskollegen und Kolleginnen enorme Unterstützung erlebt, als ich das aus der IGB organisiert habe.
Und das ist auch in Anspruch genommen worden?
Es ist dann schlussendlich eher weniger in Anspruch genommen worden, als wir gedacht haben. Aber es ist in Anspruch genommen worden. Ein Grund, dass wohl weniger in Anspruch genommen worden ist, dass die Familie sehr, sehr, sehr viel selber tragen können.
Und Du würdest auch sagen, du hast es vorhin jetzt erst angedeutet, aber so nach den ersten Tagen, wo es auch, ich finde das auch schön, dass du das jetzt von den Kirchen gesagt hast, dass wirklich auch wichtige, zeichenhafte Solidaritätsbekundungen wirklich stattgefunden haben, unmittelbar nach diesen Anschlägen. Aber so meinem Empfinden an zumindest, hat sich dann in den Folgewochen, hat sich die öffentliche Stimmung irgendwie, man könnte sagen, diversifiziert, aber zum Teil ist sie auch gekippt. Hast du das auch ein bisschen so?
Leider. Also die Solidarität hat wenige Tage gehalten. Und dann ist die Stimmung gekippt. In dem Sinn, die Solidarität ist in den Hintergrund gekommen. Und in dem Moment, wo Israel, ich würde sagen, auf militärisch reagiert hat, ja, zurückgeschlagen hat, nachher mit der Bodenoffensive angefangen haben, ist die Stimmung total gekippt. Und es ist leider eine Erfahrung, die wir immer schon gemacht haben. Die letzten Jahre, wenn in Israel eine politische Eskalation sind, ja, dann wird in Europa, in arabischen Ländern, auch in Amerika, der Antisemitismus wieder florid. Und genau das ist passiert. Ich denke, zum Teil auch pusht durch die Medien. Mhm. Also ich bin selber nicht weder auf Facebook noch auf TikTok noch auf Instagram, aber was ich da gehört habe, was so denn im Netz verteilt worden ist, sicher ist es als ein Faktor, den man auch nicht darf unberücksichtigt.
Ja, wo dazu beigetragen hat, dass dann doch zum Teil ganz erschreckend freimütige, antisemitische Statements und Haltungen plötzlich wieder öffentlich geworden sind. Und, ja.
Ja, also da muss ich dir sagen, erschreckend erschreckende Statement. Also, es hat auch Sprayereien gegeben in der Schweiz. Tod den Juden, danke der Hamas. Und du kennst vielleicht die Dachorganisation von allen jüdischen Gemeinden. Das ist der Schweizerisch-Israelitische Gemeindebund. Der heisst SIG. Und der Präsident von dort hat mir erzählt, Zunahme von Hassmails und von Unglimpfungen, das hat in den letzten Wochen enorm zugenommen.
Ja.
Und der SIG hat auch eine Meldestelle für Antisemitismus und das ist wirklich, glaube ich, in wenigen Wochen so viel Vorfall antisemitische, wie sonst in einem Jahr.
Wahnsinn.
Ja. Und da sind, das hast du vielleicht auch gehört, weil das ist auch überall gestanden. Auch unsere Rabbiner von der israelitischen Gemeinde Basel ist mit seiner Frau spaziert. Und er ist ein religiöser Mann, trägt eine Kippa. Mhm. Und ihm ist passiert, dass ein Mann auf dem Velo vorbeigefahren ist, arabisch ihn beschimpft hat und bespuckt hat. Ja. Das ist wirklich schlimm. Also das habe ich gemeint, gehört der Vergangenheit an.
Ja.
So Geschichten habe ich noch gehört in meinem Elternhaus. Aber dass so Sachen möglich sind, habe ich nicht gedacht, dass ich das in der Schweiz
erleben muss.
Das ist wirklich. Und ich denke, was eigentlich die Aufgabe wäre, da wird alles miteinander vermischt. Im Moment ist es quasi kurz Schlussdenken so, dass alle Juden sind schuld für die fürs Leiden von diesen armen palästinensischen Kindern in Gaza.
Ja.
Und da muss einfach alles ein bisschen differenziert werden, entwirrt werden, weil das Leiden von diesen palästinensischen Kindern tut mich auch betreffen.
Ja.
Das ist furchtbar, aber der schreckliche Kurzschluss, der jetzt gemacht wird, ist eben auch furchtbar.
Ja, genau. Ich habe mich gefragt, wie ist es möglich, jüdische Menschen in der Schweiz zu unterstützen oder Solidarität zu zeigen, jetzt vielleicht jenseits oder über irgendwelche Social Media Posts raus oder so. Ich habe von einem Bekannten, von einem Freund gehört, dass er empfohlen hat, dass man in jüdische Geschäfte geht oder Bäckereien oder Restaurant und dort einkauft oder isst und den Leuten auch persönlich Anteilnahme und Solidarität ausspricht, ist es etwas, wo könnt helfen oder wo könnt nützen oder gibt's andere praktische Schritte, wo du jetzt irgendwie könntest sagen, das wird uns als jüdische Menschen in der Schweiz, das wird uns gut tun, zum merken, dass man uns nicht vergessen hat, dass man uns anerkennt, dass man auch mit uns auch mitleidet.
Also das, was du sagst, persönliche Kontakt, je nachdem in jüdischen Läden oder an jüdischen Veranstaltungen, das ist natürlich selbstverständlich immer gut. Also ganz persönlich ins Gespräch kommen. Ich finde selber aber, dass genau das, was du machst, also dass wir jetzt den Podcast machen, an sich auf der medialen Ebene sehr etwas Wichtiges.
Ja, ja. Ich habe vielleicht gegen den Schluss von unserem Gespräch, ich habe eine ganz andere Sozialisierung erlebt und ich hätte dich gerne auch mal zu dem noch gefragt. Ich bin ja evangelikal aufgewachsen, pietistisch, mit einer ganz, ganz grossen Verehrung und Hochachtung gegenüber dem jüdischen Volk und jüdischen Menschen. Ich kann wirklich sagen, mein Grossvater schon ist freikirchlicher Prediger, Pastor gsi und hat uns das als Familie auch mitgegeben. Er hat von jüdischen Menschen, von Juden nur in den allerhöchsten Tönen geredet. Und für ihn ist das ist, wenn er einem jüdischen Menschen begegnen konnte, hat er auch immer angesprochen und ihnen seine Hochachtung ausgedrückt und so. Das ist für ihn das Grösste gsi. Für ihn ist klar gsi, das ist das Volk Gottes, sind die auserwählten Menschen. Das ist für ihn ganz, ganz zentral gsi. Und ich bin mit dem aufgewachsen. Ich habe, bevor ich überhaupt das erste Mal mitbekommen habe, dass es Leute gibt, die antisemitisch sind, habe ich einen grossen Respekt vor dem jüdischen Volk immer gehabt. Man sagt dem ja auch Philosemitismus, so eine ganz ausgeprägte Liebe für jüdische Menschen, aber sicher auch eine wahnsinnige Überhöhung von jüdischen Menschen. Ich weiss nicht, bist du dem schon begegnet und wie würdest du das einordnen?
Das ist noch eine schwierige Frage, aber ich kann dir sagen, ich bin dem auch schon begegnet und eigentlich finde ich den Philosemitismus etwas ganz Schwieriges. Weil was wir uns wünschen als jüdische Menschen und brauchen, ist Anerkennung in der Differenz,
ja,
dass man einfach sich anerkennt und respektiert in der Differenz und nicht mehr überhöht oder besonders bewundert werden. Und zwar auch deswegen finde ich das problematisch, weil ich habe mir das überlegt, ob der Philosemitismus, den wir haben, sagen wir, nach dem Zweiten Weltkrieg, auch quasi eine unbewusste Reaktion ist, und da rede ich auch ein bisschen als Psychoanalytikerin, aber ich denke, auch Theologen können das so sehen, auf den Holocaust, auf die Shoah, auf den Zweiten Weltkrieg, aber auch also aus Schuldgefühl gewisse antisemitische kirchliche Texte oder auch antijudaistische christliche Texte. Also in dem Sinne eine Reaktion auf Schuldgefühl. Mhm. Das. Und dann, in diesem Zusammenhang, frage ich mich tatsächlich, ist Philosemitismus nicht einfach die Kehrseite von der gleichen Münze?
Ja.
Und von dort her, denke ich, muss man das auch etwas kritisch anschauen.
Ja. Ja. Also ich habe dem einiges abgewinnen. Ich habe ja auch den Ambivalenzverhältnis überkommen zu dem Philosemitismus, wie ich damit aufgewachsen bin, weil er sich eben einerseits, weil ich dann das Gefühl habe, die Überhöhung, die kann ja dann auch in eine grosse Enttäuschung kippen, wenn irgendwie jüdische Menschen den eigenen Erwartungen nicht entsprechen oder dem, wo man in sie hinein projiziert als Volk Gottes und als Auserwählte und so, das kann dann auch kippen, oder? Und es gibt ja auch, also es gibt ja auch Beispiele von Situationen, wo das dann kippt. Letztlich hat Martin Luther hat ja auch angefangen, eigentlich mit einer grossen Hochachtung für jüdische Menschen, natürlich immer verbunden mit der Erwartung, dass sie dann irgendwann den christlichen Messias anerkennen und wo dann klar geworden ist, dass sie das eigentlich auf weiter Strecke nicht machen, ist es dann in einen ganz bitteren Antisemitismus gekippt. Und das würde ich jetzt zwar denen Kreise, wo ich drin aufgewachsen bin, nicht vorwerfe ich, dass sie einen Antisemitismus kippen, aber es ist halt gleich dann verbunden gewesen mit der Hoffnung und mit der Erwartung auch. Das ist ja auch so ein endzeitliches, sag jetzt mal, ein gewisses apokalyptisches Konzept dahinter, dass man das Gefühl hat, am Schluss von der Zeit wird das jüdische Volk dann den christlichen Messias finden. Und das ist immer so ein bisschen in dieser missionarischen Erwartung irgendwo, oder mit dieser missionarischen Erwartung part gewesen. Und das ist dann etwas, wo doch auch wieder schwierig ist, weil es keine Begegnung auf Augenhöhe ist, oder wie hast du es gesagt, Anerkennung in der Differenz.
Ja. Los, ich denke, das, was du vom Luther jetzt erwähnt hast, ist für mich eben so ein erschreckendes Beispiel, dass der Philosemitismus und Antisemitismus einfach zwei Seiten sind von der gleichen Münze.
Ja.
Und darum sage ich, wie du es jetzt auch wiederholt hast, für uns jüdische Menschen ist die Anerkennung in der Differenz, dass wir respektiert werden, wir versuchen auch die nicht-jüdische Welt zu respektieren. Ich meine, ich bin sicher so aufgewachsen, ich meine, dass das doch eine Grundhaltung der jüdischen Menschen sind, ist. Und
ja,
dass es wirklich eigentlich, wie du es genannt hast, wichtig ist, sich können auf Augenhöhe zu begegnen.
Ja, ja. Lilian, das war ein super Schlusswort gewesen. Danke vielmals für das Gespräch, für die Bereitschaft, Auskunft zu geben, auch biografisch Einblick zu geben in dein Leben als Jüdin in der Schweiz und auch Stellung zu nehmen zu der aktuellen Entwicklung. Ich habe es sehr geschätzt mit dir und wünsche dir alles Gute und auch unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche beim Stammtisch wieder dabei seid. Ciao miteinander.
Dankeschön für die Einladung. Alles Gute euch allen. RefLab.